Bösen geht und der Mensch, als er Gottes Gebot anfing zu übertreten, wurde ihm gesagt, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das heißt, dieses Wissen des Menschen ist weitgehend ein Wissen in der Auflehnung gegen Gott, wo er sich selbst ins Zentrum stellt und selbst versucht, Gott zu spielen. Und diese Art von Wissen nimmt immer mehr zu. Wir wissen, dass sich der Wissensstand gerade im technischen Bereich fast alle 5 Jahre auf der Erde verdoppelt. Das heißt, es gibt keinen mehr, der da nur noch ansatzweise irgendwo einen Überblick hätte. Und es gibt Computersysteme, wo man Maschinen denken lässt. Für uns geht ja auch viel schneller und reibungsloser, falls das Programm stimmt. Aber dann gibt es wieder Leute, die verbinden so 2 Computersysteme oder sogar 3, um einfach das Wissen noch mehr zu häufen. Und schon gibt es niemand mehr, der einen Durchblick hat für diese 2 der 3 verbundenen Systeme. Und es ist schlimm, dass solche Systeme sogar mit in den Bereich der Politik einbezogen werden und der militärischen Vorausberechnungen. Systeme, die ungeheuer aktiv und leistungsfähig sind, aber wo der Mensch schon keinen Durchblick mehr hat. In dem Maß, wie das Wissen zunimmt auf der Erde, steigt gleichzeitig die Ratlosigkeit. Das ist erstaunlich. In dem Maß, wie das Wissen zunimmt, steigt die Ratlosigkeit. Und umso erstaunlicher ist es, wenn hier steht, welch eine Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Das heißt, Gott hat sehr viel Wissen, das ist klar. Er hat alles mögliche Wissen, was es überhaupt gibt. Aber es ist verbunden mit Weisheit. Das heißt, er behält Durchblick, den wir ja meistens sehr schnell verloren haben oder noch gar nicht bekommen haben. Und der Paulus staunt hier über die Entwicklung der Weltgeschichte. Er hatte gerade vorher darüber nachgedacht, wie es kommt, dass Gott sein Volk Israel für ein paar Jahrhunderte auf die Seite setzen kann, um das Heil zu den Heiden gehen zu lassen, wobei wir in Israels Augen ja alle ehemalige Heiden sind. Und er vergleicht es mit einem Ölbaum, wo einige Zweige ausgebrochen werden und dann Zweige eines wilden Ölbaums hineingepfropft werden. Und er sagt, das ist schon erstaunlich, wie Gott handelt, mit welcher Weisheit, wie sein Wissen mit einer Zielstrebigkeit verbunden ist und es Wege gibt, die sich kein Mensch erdacht hätte, zum Beispiel den Weg der Erlösung hätte sich keiner ausgedacht, dass Gott seinen Sohn Erlöser werden lässt, indem er stirbt am Kreuz und dadurch der Weg zu Gott frei wird durch Vergebung. Wenn es hier heißt, Weisheit und Erkenntnis Gottes, dann ist in diesem Fall Gott immer, das ist ja ein Genitiv, also der zweite Fall, ist Gott immer der Urheber dieser Weisheit und der Urheber der Erkenntnis, also nicht das Objekt, sondern derjenige, der sie schenkt. Und das finde ich gut, wenn Gott uns Erkenntnis gibt und Weisheit. Wenn wir jetzt mal austauschen könnten, kann man irgendwann ja mal tun, wie die Einzelnen von uns zum Glauben kamen an Jesus, welche Weisheit Gott da eingesetzt hat, welche äußeren Aufhänger, wie jemand dazu kam, würde man erstaunliche Wege sehen, wie Gott manchmal so ganz hintenrum über Eck jemand erreicht, so wie ein Billardball, der erst 2-mal an verschiedenen Seiten oder 3-mal anstößt und dann doch sein Ziel trifft. Mein Ziel hier bei dem, was ich sagen möchte, ist der letzte Vers 36, da heißt es, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, sein ist die Ehre in Ewigkeit. Amen. Aus ihm, das heißt aus Jesus, sind alle Dinge. Es gibt ja verschiedene Hypothesen über die Weltentstehung und das Universum. Die eine ist die, dass man von einem Urknall spricht. Das finde ich erstaunlich, da der Mensch ja sonst logisch denkt. Denn wenn vorher nichts da war, wie soll es dann knallen? Und ich finde es erstaunlich, dass diese Hypothese des Knalls sich so lange hält und es eigentlich in der Weltgeschichte natürlich immer weiter knallt, allerdings dann etwas realer und unangenehmer. In der Bibel steht, im Hebräerbrief, Kapitel 11, durch Glauben erkennen wir, dass die Welten durch ein Allmachtswort Gottes entstanden sind. Das heißt, am Anfang stand kein Knall, sondern am Anfang stand das gesprochene Wort Gottes mit Vollmacht, das von Gott her kam und die Möglichkeit hatte, Energie zu schaffen und Leben zu entwickeln. Das Wort Gottes ist der Urheber Und das finde ich sehr wichtig, das nicht nur in der Welt zu verstehen, sondern auch in seiner kleinen Welt. Dass das Wort Gottes auch meine kleine Welt trägt und ich das deshalb jeden Tag gerne lese. Das ist der eine Punkt, aus ihm sind alle Dinge. Der zweite, durch ihn sind alle Dinge. Wir denken ja gerade über Kernenergie nach, die einen sind dafür, die anderen dagegen, die einen sofort dagegen, die anderen später dagegen. Wie auch immer, die anderen sagen, sie ist sicher und sauber. Ich denke an eine Kernverschmelzung, die es bei Gott gab, und zwar, dass sich dieser sündlose Sohn Gottes mit unserer Sünde verschmelzen ließ am Kreuz von Golgatha und dass eine unvorstellbare Lebensenergie freigesetzt hat in seiner Auferstehung und in dieser Kraft der Erlösung und Vergebung. Darüber bin ich sehr froh und ist die Frage, woher beziehen wir denn unsere Lebensenergien? Kann ich sagen, meine Lebensenergien sind alle in diesem Stromkreis Gottes angeschlossen, sie kommen alle von ihm, wie das in einem Psalm heißt, Psalm 87, alle meine Quellen sind in dir. Das wäre sicher sehr gut. Also nicht nur aus ihm sind die Dinge, er hat sie geschaffen, sondern auch durch ihn, er hat uns erlöst und zu ihm hin. Das heißt, die Weltgeschichte hat ein Ziel und das ist gut zu wissen, denn die meisten Menschen wissen noch nicht einmal das Ziel ihres persönlichen Lebens, außer dass es irgendwann mal auf dem Friedhof vielleicht für immer abgelagert wird. Aber da gab es gerade so eine Umfrage in der FAZ, wurde die abgedruckt, auch in anderen Zeitungen, das Ergebnis, so über den Sinn des Lebens, von einem Institut durchgeführt. Und da heißt es, 1974 wurde die schon mal durchgeführt, diese Umfrage, ähnlich. Da hätten 48% der Befragten geantwortet, der Sinn ihres Lebens liege darin, glücklich zu sein, viel Freude zu haben. In der jüngsten Umfrage vom Anfang des Jahres 86 hätten dies schon 62% der Bürger geantwortet. Das heißt, 74 waren es 48, jetzt sind es schon 62, die den Sinn ihres Lebens darin sehen, glücklich zu sein und Freude zu haben. Ich weiß nicht, wie gut Sie in Mathematik waren oder sind, da gibt es so Gleichungen mit zwei Unbekannten. Und ich sehe in dieser Antwort so eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Was ist denn Glück? Wo kriegt man das her? Und was ist Freude? Und wo kriegt man sie her? Vor allen Dingen haltbar. In einem Psalm 16, zumindest in meiner Übersetzung, der Zürcher Übersetzung, heißt es, es gibt für mich kein Glück außer dir. Es heißt, Lebensglück hängt für mich zumindest mit Gott zusammen. Und soweit ich es verstehe, letztlich für andere auch. Bei Luther steht da, es gibt für mich kein Gutes außer dir. Klein bisschen anders. Ist die Frage also, ob ich Gott kenne, um das Lebensglück kennenzulernen, oder ob ich das Glück erwarte von der Sexualität, von meinen Finanzen, von meinem Freundeskreis, vom Alkohol, von der Kultur oder was immer das ist. Und wenn eine dieser Glückssäulen dann zusammenbricht, dann bricht meistens der Rest mit zusammen. Lebenserfüllung durch Erfüllung mit Jesus. Das Gleiche gilt für Freude. Was sind denn die Quellen der Freude, die wirklich jeden Tag fließen? Da gibt es natürlich unterschiedliche Quellen und wir sollten dankbar sein, aber ewige Freude gibt es nur bei Gott. Der Sinn unseres persönlichen Lebens ist auf Jesus hin angelegt und nur derjenige, der Jesus erkennt, wird einen bleibenden Sinn finden. Wobei ich bewusst sage, einen bleibenden Sinn, denn vorübergehend finden viele Leute einen Sinn für die nächsten Jahre. Der bleibende Sinn besteht darin, was hier am Ende steht, sein ist die Ehre in Ewigkeit, Amen, zur Ehre Gottes zu leben, heute und für immer. Das ist der Sinn des Lebens. Dann geht es aber um das Ziel der Geschichte, und da gibt es noch viel weniger Durchblick. Ich fand gut eine Beschreibung in einem Buch, das ich las, manche andere auch, wo es hieß, wie dieser erste Adam auf eine Partnerin wartete und er sagte, ich bin allein, ich brauche eine Partnerin, ich sehne mich danach und er sie auch bekam. So ist Jesus der zweite Adam. Er lebt sündlos und er empfängt auch eine Partnerin, nämlich die Gemeinde wird als seine Braut beschrieben. Das heißt, alle Menschen, die zu Jesus gehören, gehören zu ihm so wie eine Braut zu einem Bräutigam. Und in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, wird diese Hochzeit beschrieben. Und das könnte das Ziel der Geschichte sein, dass dieser ewige Sohn Gottes zu einer ewigen Braut gelangt und Hochzeit mit ihr feiert, weil Gott sich nach dieser Braut, das heißt nach all den Menschen, sehnt, die seine Liebe annehmen. Menschen, die kein bleibendes Ziel haben, leben gerne heute. Das heißt, nicht für die Zukunft, sondern nur heute. Wir haben, könnte man sagen, eine Art Heute-Generation, Menschen, die nicht warten können, die alles sofort und gleich haben wollen. Und wenn es sie hindert, irgendetwas, ihr Glück zu erreichen, dann setzen sie ein paar moralische Werte auf die Seite und schon haben sie größeren Zugang zu dem, was sie als Glück bezeichnen. In der Zukunft liegt für sie wenig, weil sie alles gleich jetzt haben möchten. Und wenn man sagt, du musst warten, ist es für sie eine furchtbare Herausforderung. Das Glück des Lebens beschäftigt jeder, ist aber die Frage, wie man dahin kommt. Die Bibel sagt, wir können also am Sinn der Geschichte teilhaben, indem wir zu Jesus gehören, wie eine Braut zu ihrem Bräutigam gehört. Das heißt, voller Liebe, voller Zuneigung und vor allen Dingen voller Vertrauen zu ihm. Wenn wir zu Jesus gehören, haben wir Teil an seiner Macht. Denn er ist ja derjenige, der alle Macht hat. Er sagte, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, als er auferstanden war. Dazu gehört unter anderem in 1. Korinther 6 steht es, dass wir einmal Engel richten werden. Das heißt, Engel sind Personen, die sehr viel mehr Macht haben als Sie oder ich. Aber wir können Engel richten, das heißt, diese Engel, die mit dem Teufel abgefallen sind von Gott, können wir richten als Christen, weil wir zu Christus gehören. Und wir haben heute schon Macht über sie, wenn wir in dieser Macht Gottes leben, im Heiligen Geist. In dem Psalm 149 heißt es mal, wir könnten das Schwert Gottes in der Hand haben und Lob Gottes im Munde führen. Das Schwert Gottes ist die Bibel, das heißt, wir können sie anwenden im Leben, das Lob Gottes im Munde führen und dadurch Gott in den Mittelpunkt rücken. Und genau darum geht es. Am Anfang der Geschichte hat der Mensch sich selbst in den Mittelpunkt rücken lassen und damit fing die Selbstzerstörung an. Dadurch, dass er auf diese Schlange hörte und Gottes Gebot übertrat, während das Lob Gottes Gott in den Mittelpunkt rückt. Und darum ging es in unserem Leben, dass Gott die Mitte wird in unserem Leben und wir ihn loben. Wenn ich persönlich Gott lobe, steht er in der Mitte und ich am Rand. Damit rücken auch meine Probleme aus der Mitte meines Lebens heraus und Gott kommt in diese Mitte und das ist sicher sehr gut und auch persönlich sehr hilfreich. Der David hatte den Tempeldienst vorbereitet und er hat 4000 Sänger bestellt, die täglich Gott loben sollten. 4000 Mann angestellt, nur um Gott zu loben. Ist das nicht Verschwendung der Staatsausgaben? 4000 Mann in einem Königreich anzustellen für Lob Gottes, Tag und Nacht Gott zu loben. Finde ich sehr gut. Ein berühmter König Josaphat erreichte einen großen Sieg über eine feindliche Armee, dadurch, dass seine Armee Gott lobte, und da mussten sie nur zusehen, wie die anderen sich gegenseitig zerfleischt haben. Das heißt, das Lob Gottes hat die Kraft Gottes mobilisiert und die Kräfte des Gegners, wenn man so will, gelähmt. Es gibt im Reich der Finsternis keine Macht, die nicht schon bezwungen wäre und die nicht auch sich vor diesem Lob Gottes beugt. Nun ist die Frage, ob es in unserem Leben immer uns zum Loben zumute ist. Vielleicht an so einem schönen Tag wie heute steht man auf und sagt, prima, da freue ich mich. Aber wie sieht's aus, wenn Nebel ist oder wenn man schon morgens niedergeschlagen ist, schwere Dinge auf sich zukommen sieht, nicht weiß, ob man sie gut bewältigt oder nur mittelgut? Da fand ich ein nettes Beispiel, wenn ein Sportler seinem Trainer sagen würde vor einem Hürdenlauf, nimm doch alle Hürden weg, dann komme ich glatter von der Stelle und dann wäre es irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil er ja dazu angetreten ist, einen Hürdenlauf zu machen oder einen Hindernislauf. Wir sind aber manchmal so wie diese Sportler, wir hätten gern von Gott alle Hindernisse aus dem Weg geräumt und denken, Und dann werden wir fantastische Kurzstreckenläufer Gottes. Aber an diesen Hürden können wir uns bewähren und Gott kann uns segnen. Ein Zitat von einem Mann, der sagte: Lass die Zeit der Not nicht ungenutzt verstreichen. Lass die Zeit der Not nicht ungenutzt verstreichen. Es heißt, rede mit Gott intensiv darüber und lobe ihn, dass er dich durchbringt und dass seine Kraft reicht. Das heißt, lerne es, Hürdenläufer zu sein und Freude daran zu haben, weil Gott dir hilft, über jedes Hindernis wegzukommen. Die beste Form der Mitarbeit in einer Gemeinde ist das Gebet. Und wenn ich manchmal den Eindruck habe, dass wir als Gemeinde noch so ein bisschen schlafen, und den Eindruck habe ich manchmal schon, trotz all der Mitarbeit von vielen, dann denke ich, hängt es daran, dass wir so wenig beten, so wenig persönlich beten, so wenig gemeinsam beten. Und wenn es etwas geben könnte, wo Gott uns wach machen will, ist es sicher dieser Bereich, beten zu lernen, Zeit zu haben für Gott und füreinander im Gebet. Von Zinzendorf, einem Mann, den viele namentlich kennen, heißt es, dass seine Brüdergemeinden 100 Jahre lang eine Gebetskette gebildet haben. Gebetskette heißt, dass man Gebet organisiert und sagt, du betest von morgens 8 bis 8:30 und jemand anders von 8:30 bis 9 und der andere von 9 bis 9:30 und dann von 9:30 bis 10, auch die Nacht durch. Dass 100 Jahre lang diese Gebetskette nicht abgerissen ist, sondern 100 Jahre lang gebetet wurde, Tag und Nacht. Das steht nirgendwo in der Bibel, dass wir sowas machen müssen. Aus einer Form, Gott zu loben und mit ihm in Verbindung zu bleiben, sodass der Feind ein Stück weit gebremst wird. Die Frage ist, wie wir beten, ob wir Gott loben. Und ich hatte angefangen mit einem Satz und will ähnlich aufhören. Am Anfang sagte ich, Wissen ist Macht. Und wir hatten überlegt, was das für eine Macht ist. Ich würde sagen, Anbetung ist Macht. Es gibt so ein Lied, was manche kennen, das heißt, ich bete an die Macht der Liebe. Und damit ist Jesus gemeint. Anbetung ist Macht. Und als letztes ein Vergleich, vielleicht wird den jemand behalten. Jemand verglich den Lobpreis Gottes mit der Zündkerze eines Motors und sagt, der Lobpreis Gottes ist die Zündkerze des Glaubens. Ich will das wiederholen. Der Lobpreis Gottes ist die Zündkerze des Glaubens. Das heißt, Gott loben zu lernen, kann man auch mit Liedversen oder mit Bibelversen. Unser Auto geht ab und zu Inspektionen und wenn es eine größere ist, werden alle Zündkerzen ausgetauscht und neue eingesetzt. Und so etwas würde ich mir wünschen, dass Gott die Zündkerzen unseres Glaubens erneuert. Herr Jesus Christus, wir loben dich, dass du uns liebst. Wir loben dich, dass du hier unter uns bist und beten dich an, segne jeden, der hier ist. Amen.